Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Cording. Als Embedded-Entwickler ist man es gewohnt, seine Software in der Sprache C zu schreiben. Warum? Weil C sehr hardwarenah ist und uns sowohl leicht auf Register und Speicher zugreifen, als auch komplexe Algorithmen implementieren lässt. Und obwohl viele Studenten dank Makerboards wie Arduino Erfahrung mit C++ und MicroPython sammeln, bleibt C der Platzhirsch für die Umsetzung von Software für Embedded-Systeme. Aber wie lange werden wir C noch nutzen? Zum Beispiel wurde bisher der Linux-Kernel ausschließlich in C programmiert. Doch vor kurzem wurden die Programmiersprache Rust als eine zweite Programmiersprache für Linux-Kernel-Entwicklung freigegeben. Zunehmend bieten die Mikrocontroller-Hersteller auch Unterstützung für diese neue Sprache an. Um mehr über Rust zu lernen, spreche ich heute mit Florian Gilcher von Ferris Systems. Hallo Florian und herzlich willkommen bei uns hier im Studio.
Hallo.
Schön, dass du hier dabei bist, um über Rust zu sprechen. Und ich möchte zuerst mit einem kleinen Fakt anfangen. So laut der Rangordnung von Tiobi, das ist ein Index, was die Beliebtheit von Programmiersprachen überwacht, ist Rust in den letzten 15 Jahren auf die Beliebtheitsskala auf Platz 14 von über 200 Programmiersprachen geklettert. Wer hat Rust erfunden und warum?
Also erfunden wurde Rust grundsätzlich von Graydon Hoare. Graydon Hoare war damals angestellt bei Mozilla und später bei Mozilla Research, als das gebildet wurde. Und die Entwicklung der Sprache hängt zusammen mit der Entwicklung der Browser-Engine Servo. Heute ist Servo bekannt als die Browser-Engine, die in Rust geschrieben ist, aber diese beiden Projekte sind so aus derselben Ursuppe entstanden. Das war damals in Mozilla Research bekannt, dass C und C++ schwierig sind im Management von großen Codebasen. Was jetzt noch nicht mal so eine Kritik an den Sprachen ist. Beide Sprachen sind Dekaden alt. Mozilla Research ist einfach nur eine Firma oder ein Teil der Mozilla-Firma gewesen, in dem man sich sehr damit beschäftigt hat, wie kann man unter Umständen mit den Problemen, die ja legitimerweise auftreten, besser umgehen. Rust hat sich dann aber relativ schnell über Graydon Hoare rausentwickelt. Man kann da fast mehrere Generationen schon innerhalb von Mozilla sehen. Erst so eine Forschungsphase, dann wurde es veröffentlicht. Das war so die Zeit, in der ich auch dazugekommen bin und mich für das Projekt interessiert habe. Einfach aus dem Interesse. Man sieht selten Programmiersprachen im offenen Wachsen.
Mhm, genau,
ja, meistens wird das hinter geschlossenen Türen gemacht und irgendwann kommt dann so Go 1.0 raus. Oder
genau,
so.
Ja.
Und bei Rust war das sehr offen, Mozilla halt. Und insofern würde ich heutzutage sehr, sehr sagen, ist Rust ein Mozilla-Projekt, auch im Ethos. Es wird sehr offen entwickelt, es wird sehr viel von außen hinzugezogen und es wird trotzdem sehr stark auf Qualität geachtet. Bei Mozilla Research zum Beispiel gab es immer die Aussage, was nicht releasbar ist, ist Software. Also auch wenn das eine Forschungsabteilung war, war es auch damals schon so, dass sehr, sehr stark auf die Softwarequalität des Compilers geachtet wurde und viele Sachen, die man heute so, wo wir später noch reingehen werden, als starke Punkte im Tooling bezeichnet, waren damals schon da. Und das war auch das, was mich damals so dafür interessiert hat. Das war ein Forschungsprojekt, das aber ganz, ganz stark auf Lösungen und industrielle Lösungen schaut.
Mhm.
Und das ist eine Mischung, die, glaube ich, nur Mozilla damals so richtig gut hinbekommen hat.
Das klingt sehr spannend. Und wie du sagst, ja, das wird gerade für einen bestimmten Einsatz von heute entwickelt. Kannst du dann ein bisschen tiefer reingehen und mir sagen, was die wichtigsten Merkmale sind von Rust, in denen sich von anderen Programmiersprachen unterscheidet?
Also das Offensichtlichste ist natürlich Speichersicherheit. Also es ist eine speichersichere Programmiersprache ohne einen Garbage Collector. Das war so damals das Ziel, zu dem es sich dann so in der Mitte der Entwicklung hinbewegt hat. Das war nicht immer so. Es gab mal eine Version von Rust mit Garbage Collector.
Okay.
Das ist der... Ja, Speichersicherheit ist das, wenn man an was denkt. Speichersicherheit ohne Laufzeitsupport, man braucht keine virtuelle Maschine wie Java oder Ruby oder Python. Auf der anderen Seite hardware-nah, ähnlich wie C und C++. Das ist so das große Ding. Ansonsten ist Wasp aber halt auch keine Programmiersprache, die aus dem C- und C++-Bereich kommt. Es ist eher eine funktionale Programmiersprache. Das heißt, sie hat ein starkes Typsystem, das auch auf verschiedenste Arten und Weisen verwendet werden kann, zum Beispiel im Bereich der funktionalen Sicherheit, um zum Beispiel bestimmte Zustände, in die ein Programm kommen kann, überhaupt nicht möglich zu machen oder nicht kommen sollte. Ansonsten, andere Stärke der Sprache ist generell eine Toolkette, die sehr stark kommuniziert mit dem User. Das ist jetzt weniger, also das ist eine Sache, wo Rust Vorreiter war. Und ich finde es sehr interessant, wie sich da eine Dynamik entwickelt. Dadurch, dass der Rust-Compiler zum Beispiel sehr früh sehr gute Fehlermeldungen angeboten hat, haben andere dann nachgezogen. Also Klang von vor 10 Jahren und Klang von heute ist Unterschied wie Tag und Nacht, in wie gut die Fehlermeldungen sind. Und das kommt schlicht und einfach, ich glaube, auch so von ein bisschen freundlicher Konkurrenz. Und das ist mir an der Stelle auch wichtig. Rust und andere Sprachen haben Systemprogrammierung wieder relevant gemacht als Forschungs- oder Entwicklungsfeld. Und das tut allen Sprachen in dem Bereich gut.
Ja, das ist schön, dass es sich überträgt über Rust hinaus. Was mich überrascht hat, ist, wie schnell die Embedded-Community Rust als Programmiersprache aufgenommen hat. Woran liegt es?
Motivierte Individuen. Also es gibt, es hat sich relativ schnell in Rust eine Embedded-Arbeitsgruppe gebildet, die sehr gut angenommen wurde. Eine Sache, die ich glaube, Rust am Anfang als Entscheidung, ich weiß aber nicht, ob das so bewusst war, richtig gemacht hat, ist, dass die Sprache selbst nicht unbedingt weiß, was dynamische Allokation ist, was ja auf dem Mikrocontroller nicht immer möglich ist. Das heißt, es war schon mal gute Vorarbeiten gemacht. Es war allerdings so, Rust wurde veröffentlicht 2015, am 15. Mai, demnächst 10 Jahre. Schön. Und damals war so Boardbringup und so weiter, also gerade so die richtig, richtig tiefen Ebenen durch den Rust-Compiler noch nicht so richtig ermöglicht. Also der richtig tiefgehende Zugriff. Und dann hat sich eine Gruppe gefunden, die hat gesagt, ja, also insbesondere bevor, es gab einen großen Release bei Rust, namens meistens genannt Rust 2018, weil er im Jahr 2018 stattgefunden hat, in dem dann verschiedene Leute auch gesagt haben, wir möchten das gerne auch als Zielpunkt nehmen, um zu sagen, ab da sollte mit dem stabilen Compiler, mit all den stabilen Sprachfeatures, Mikrocontroller-Entwicklung möglich sein, ohne Nehmer. Ja, also ich würde mal wirklich sagen, Fans, die da viel Arbeit reingesteckt haben.
Ja, ja, ich finde es ganz spannend, weil ich finde unsere Community relativ träge, ja, und sie ist der Vorreiter seit über 40 Jahren und es muss sich irgendwas Besseres kommen irgendwann so. Ja, es ist eine spannende Geschichte.
Ich würde da noch nicht mal zustimmen. ich glaube, das Problem an der Stelle ist, es ist halt einfach schnell zu entwickeln, wenn man alle Systeme, die man hat, einfach sofort in den Äther blasen kann. Ja. Wenn wir uns auf der anderen Seite anschauen, man schaut immer so auf die Hyperscaler, zum Hintergrund vielleicht, ich habe vorher Rechenzentrumsbetrieb gemacht. Okay. Man schaut immer so auf die Hyperscaler und sagt dann, die iterieren doch so schnell. Ja. Man vergisst dabei aber, was AWS skaliert, ist den x86-Server. Und da haben die erstmal 15 Jahre mit verbracht und dann haben sie überhaupt erstmal überlegt, ob sie eine andere Architektur einführen können. Und also das beobachte ich immer so auch so ein bisschen als Community-Mensch. Von der Innensicht denkt man immer, das geht hier so langsam. Und ja. Die Embedded-Welt kann sich sehr schnell bewegen. Ich glaube, das Problem war schlicht und einfach lange Zeit, es hat von der Programmiersprachenseite auch niemanden geschert. Die Embedded-Welt macht C, ja, weil viel von der Programmiersprachenforschung hat sich gedacht, naja, die Embedded-Leute, die können dann halt C machen. Ja. Und wir sehen jetzt ja heute nicht nur Rust, wir sehen auch SIG. Swift hat ein Mikrocontroller-Profil. Ich glaube, die große Stärke von Rust ist, dass wir dieses Profil nicht brauchen. Ja. Rust auf dem Mikrocontroller ist Rust. Aber da bewegt sich richtig viel. Das Thema ist von allen Seiten wieder interessant. Mhm. Und das bringt die Bewegung.
Ja, Die Speichersicherheit ist eindeutig ein wesentliches Merkmal von der Sprache Rust. Aber Embedded-Entwickler greifen gerne auf Registern und sie sind gewöhnt, direkt auf Speicher zuzugreifen und so weiter. Das ist insbesondere zu sehen in Bibliotheken und in Echtzeitsteuerungsalgorithmen und so weiter. Wie wird der direkte Zugriff auf Register in Rust gehandhabt, wenn es auch gleichzeitig ein Speichersicherheitselement oder Funktionalität gibt?
Generell dadurch, dass Rust relativ gut kompartmentalisieren kann. Registerzugriff ist in Rust so sicher und unsicher, wie es auch in C ist. Ja. Wir verwenden an der Stelle hohe Pointer. Der wichtige Punkt daran ist vor allem, wenn ich zum Beispiel mit Memory-Mapped Registern arbeite, mein Compiler weiß nicht, was meine Hardware tut. Mhm. Und das ist in Rust kompartmentalisiert unter diesem. Man hört das häufiger mal, dieser Begriff Unsafe Rust. Ja. Und das wird häufig so als betrachtet als, naja, also Rust ist ja ist ja auch nicht sicherer als C, weil es hat ja diese unsichere Subsprache so als, noch so, da können wir dann ein bisschen cheaten. Ja. Das ist gar nicht so, sondern ein Ziel von Rust war insbesondere, diese Teile zu isolieren und zu sagen, hier findet ein Registerzugriff statt und hier drüber schreibe ich dann zum Beispiel einen Device-Treiber. Das Wichtige bei Rust ist, wenn ich damit fertig bin, sollte von der User-Seite es nicht möglich sein, das Ding falsch zu verwenden. Das heißt, Rust arbeitet sehr damit, dass man Module und Bibliotheken schreibt. Und es ist, muss ich legitimerweise sagen, ein wenig schwerer, diese Bibliotheken in Rust ordentlich zu schreiben, auf der Bibliotheksseite. Ja. Also es ist eine bewusste Designentscheidung, dass man diese Schwierigkeit ein bisschen zu den Leuten verschiebt, die diese Komponente schreiben und anbieten, damit die Leute auf der anderen Seite das nicht falsch verwenden können. Ja. Und das ist ein explizites Ziel in der Entwicklung. Es ist allerdings auch ein explizites Ziel, dass all die Dinge, die man in C machen kann an dieser Stelle, in Rust auch möglich sind. Braucht da vielleicht einen anderen Twist zu? Und das ist durchaus eine Sache, die man lernen muss. Aber ich glaube, das ist eine der Stärken der Sprache, dass sie halt eben entwickelt wurde von Leuten, die sehr, sehr viel C und C++ entwickelt haben.
Ja.
Ich habe mal ganz am Anfang meiner Rust-Karriere den Kommentar gesehen auf irgendeinem Board, wo jemand gesagt hat, endlich mal eine Sprache, die von Leuten kommt, die C und C++ offensichtlich lieben.
Das ist schön zu hören, muss ich sagen. Ja,
ja, genau. Und ich mag diesen positiven Vibe an der Stelle.
Finde ich klasse. Na, Embedded-Entwickler, die kleinere Mikrocontroller verwenden, setzen in der Regel C ein. Das kennen wir. Also ich spreche, wenn wir über Embedded-Systeme sprechen, kommt häufig Sachen wie Raspberry Pi ins Spiel. Aber das ist so ein Linux-basierendes System. Ich spreche mehr von der Bare-Metal-Programmierung.
Wenn wir uns in unserer Industrie mal auf Begriffe einigen könnten. Also das ist das eine ernsthafte Frage, die wir, wenn wir für Trainingsanfragen kriegen, wenn die Leute sagen, wir machen Embedded, dann ist immer die Frage, macht ihr Mikrocontroller, macht ihr Embedded Linux?
Ja, genau.
Und die Antworten gehen in beide Richtungen.
Ja, genau. Und was ich auch dazu sagen wollte, ist, durch Arduino und ähnliche Hardware-Plattformen gibt es auch viele junge Leute, die mittlerweile C++ gelernt haben und verstehen, wie das funktioniert. Für wen wird es dann am einfachsten, Rust zu lernen? Der C- oder C++-Programmierer?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, für beide gleich schwer. Das Wichtigste ist an der Stelle, dass Rust keine andere Syntax für C und C++ ist. Insbesondere, sie kommt halt auch aus einer anderen Sprachfamilie. Für die Theoretiker unter uns, das ist ein ML. Und das ist ein Problem, das wir häufig, insbesondere bei Leuten, die von C und C++ umsteigen. Rust zum Beispiel hat auch den Begriff undefiniertes Verhalten. Mhm. Undefiniertes Verhalten in Rust ist aber nicht dasselbe wie undefiniertes Verhalten in C.
Okay.
Das heißt, man muss sich da an dieser Stelle wieder, also man muss das neu lernen. Deswegen kann ich insbesondere C und C++ Leuten empfehlen, das so ein bisschen diesen Transfer von C, in C mache ich so, in was mache ich so, ein bisschen abzustellen. Zum Zweiten bin ich auf der Haltung eigentlich fast näher an C als an C++. Mhm. Auch wenn man sich es erstmal anschaut, sehen viele Sprachfeatures C++ ähnlich aus, aber viele von den Dingen, wie sich C++ zur Laufzeit verhält, hat Rust eigentlich gar nicht. Ja. Mit C zusammen arbeitet es extrem zahm und sehr gut.
Ja, schön. Dann, da wir so ein bisschen über Rustles Programmiersprache gesprochen haben und es Entstehung und so weiter, würde ich auch gerne für diejenigen, die sich noch nicht mit Rust beschäftigt haben, dir fragen, wir sind es gewöhnt, in C dieser Hello World Programm zu schreiben. Ich glaube, das war in der ersten Bücher von Königin und Ritchie beschrieben. Und für Embedded Programmierer, der erste Programm ist diese blinkende LED. Das ist der Embedded Version von Hello World. Kannst du uns die entsprechende Rust Version von Hello World beschreiben? Was ist ähnlich und was ist anders?
Okay, also als erstes haben wir die blinkende LED ersetzt. Das kommt ehrlich gesagt aus einer Erfahrung. Mein erstes Embedded Training, das ich gegeben habe, da war die erste Notiz im Übrigen, einer der Teilnehmer ist blind.
Okay.
Und das
schnell anpassen.
Genau, deswegen verwenden wir als allererstes eine Logzeile über was auch immer die entsprechende Logging-Maschinerie ist. Ansonsten ist das Hello World-Programm in Rust nicht so unähnlich von dem, was auch das normale Hello World-Programm in Rust wäre. Es ist bei Rust so, dass wir generell dadurch, dass was mit einem Paketsystem kommt, man eigentlich damit anfängt zu gucken, was habe ich denn für einen Mikrocontroller, was ist da für ein Prozessor drauf, und üblicherweise gibt es ein Board Support Package für diesen Mikrocontroller schon als schon einfach als Paket.
Ja, auf so für eine bestimmte Entwicklungsboard.
Genau, vorbereitet. Genau. Ja. Generell kann ich da empfehlen, zuerst mal nachzuschauen, was es denn schon gibt. Es gibt netterweise auf github.com/rust-embedded ist die Embedded-Arbeitsgruppe. Die dokumentieren es auch gut. Und die haben zum Beispiel schon Standardbeispiele. Und da kann ich sehr empfehlen, sich so ein Beispiel einfach mal anzuschauen und damit rumzuspielen. Das kommt dann auch gleich mit dem ganzen Setup für das. Und am Ende, das, was außenrum ist, ist ein bisschen anders als in C, aber am Ende gibt es eine Funktion, die wird aufgerufen.
Ja.
Und in der wird eine Logaufgabe ausgerufen. Oder wenn man dann halt entsprechend einen Hardware-Abstraktionslayer verwendet, auch Rust hat HALs an der Stelle.
Ja.
Board.led.blink.
Ja.
Und dann ist man da.
Und hat Rust die Funktion main beibehalten oder fangen wir irgendwo anders an?
Ja, der Funktionsname ist auch in Rust main. Auch an der Stelle, dadurch, dass ich das so lange verfolgt habe, habe ich da auch Einblicke. Das ist eine bewusste Entscheidung. Also Rust selbst, also Rust hat ein statisches Typsystem, das auch so ein paar Eigenheiten hat, in die wir ja vielleicht später noch reingehen. Aber ansonsten versucht Rust an der Stelle möglichst langweilig zu sein, fast. Also nach hinten raus, die Main-Funktion heißt Main. Das Debug-Format ist Dwarf. Am Ende fallen statische und dynamische Bibliotheken raus, die sich mit dem ganz normalen Betriebssystem Linker linken. Ja, also an der Stelle ist häufig ja wirklich die Frage, wenn wir sagen, gibt es dann ein Debug-Tool für Rust? Und so, ja, GDB.
Ja, genau, wie wir es gewöhnt sind.
Genau, nimm einfach mal das, was du in C machen würdest. Wahrscheinlich wird es laufen. Eventuell muss man in ein paar Ecken putzen.
Ja, genau. Meine Erfahrung mit Programmiersprachen, ich programmiere hauptsächlich in C auf Embedded-Systemen und nach jahrelanger Erfahrung muss ich sagen, ich bin der Meinung, dass das Lernen einer Programmiersprache entsteht aus zwei Teilen, mehr oder weniger für mich. Die erste ist die Grammatik, wie man korrekten Code schreibt, damit es Code überhaupt übersetzen kann oder kompilieren kann. Und der zweite ist das, würde ich sagen, das Programmierparadigma. Ja, wie soll ich Code schreiben oder konstruieren, dass man das Beste aus der Sprache herausholt? Welche Tipps hast du für die optimale Programmierung in Rust?
Also erstmal finde ich diese Trennung sehr wichtig. Vielen Dank. Ich höre häufig in Trainings, ich gebe ja viele Trainings, wenn die Leute sagen, ich finde die Syntax hier schwierig. Meistens finden die Leute die Syntax nicht schwierig, sondern das, was dann passiert, nämlich eben die Semantik.
Ja.
Die Rust-Syntax ist auch an der Stelle langweilig. Es gibt geschweifte Klammern für Funktionen. eckige Klammern für Generics, wenn man da aus C++ kommt, kennt man sich da aus. Das Problem ist, dass Rust nicht nur aus Speichersicherheitsgründen, sondern generell aus allen Ressourcenhandling-Gründen ein Konzept im Typsystem hat, das ist das berühmte Ownership und das berühmte Borrowing, dass man hin und wieder, also wenn man mal Rust hört, dann sind das die zwei Worte, die folgen. Das sind genuin neue Konzepte, die leider auch als allererstes in dieser Sprache drin sind und denen man nicht entkommen kann. Also es ist nicht so, ich habe lange Zeit Ruby gemacht und Python, da kann man auch mal so Python schreiben wie C und dann kann man das mal 3 Wochen lang machen und dann schaut man sich objektorientiertes Python an oder so. Also es gibt da so diesen Weg rein, wo man sich die höher liegenden Konzepte der Sprache dann erst ein bisschen später beibringt, wenn man schon mal Programme hat, die dann laufen, die man bauen kann. Das geht in was dadurch leider nicht, weil diese Konzepte sind sehr fundamental und sind auch was man an der Uni und in anderen Programmiersprachen nicht trainiert bekommt, weil Rust die einzige Programmiersprache ist, die diese Konzepte industrialisiert hat. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich an der Stelle ein bisschen Zeit zu nehmen. Auf der anderen Seite, es gibt da inzwischen sehr, sehr gute Tutorials. Das Rust-Projekt hat selbst ein komplettes Buch,
The Rust Programming Language. Genau, das ist erstaunlich, wie viel Information zusammengekommen ist und wie gut es formuliert ist, ja.
Genau, sich dafür Zeit zu nehmen und sich damit intensiv zu beschäftigen, ist, glaube ich, das Wichtigste. Es gibt so immer diesen Witz, Rust hat so eine Kurve, die sehr frontloaded ist, also man darf erstmal so den ersten Berg hoch und daher kommt das und danach wird es relativ flach.
Ja.
Also wenn man diese beiden Konzepte verinnerlicht hat und insbesondere dieses Ownership-Konzept, dann kommt man damit ganz gut zurecht.
Ja.
Das ist auch am Besserwerden. Also ich kann da sehr empfehlen, sich nicht so sehr von Meinungen von vor 5 Jahren leiten zu lassen, weil gerade bei neuen Programmiersprachen zu beobachten ist, die Community lernt und damit lernt sie natürlich auch, wie sie anderen Leuten diese Sachen einfacher machen kann.
Ja, genau.
Und zugänglicher.
Ja, wir haben über Rust als Mikrocontroller-Programmiersprache gesprochen. Es gibt viele Mikrocontroller-Anbieter, aber ich glaube noch nicht alle sind auf Rust zugestürzt. Es gibt ein paar Vorreiter. Wer ist in deinen Augen bietet die beste Unterstützung für Rust oder Rust überhaupt an?
Also am weitesten vorne ist da aktuell Espressif, die auch explizit ein Trainingsboard anbieten. In der ESP32-Reihe ist ein RISC-V-Board und dafür auch Unterstützung haben. Das ist natürlich ein Referenzboard, aber halt ein Board, bei dem man auch davon ausgehen kann, dass alles läuft, ohne dass man sich damit beschäftigen muss. Haben eine Portierung der Standardbibliothek auf Mikrocontroller.
Ja.
Also
ein Erfolgserlebnis eingebacken quasi.
Genau. Ansonsten gibt es viele Mikrocontroller, die von der Community supported werden. Nordic ist da sehr gerne supported. STM Discovery Boards, halt die Klassiker. Die Sache ist, dass so gerade dadurch, dass viel von diesem Bring-Up aus der Community gemacht wurde, meistens die Geräte, die so in der sage ich mal, professionellen Hobbyistenklasse sind, sehr gut supported sind. Genau.
So, es kommt voran und man muss ein bisschen rumschauen, um zu sehen, was die Bedürfnisse, Projektbedürfnisse erfüllt sind durch den Mikrocontroller und gleichzeitig, ob alles dann in Rust vorhanden ist, was man braucht, um die Peripherie in Betrieb zu nehmen.
Genau.
Gut. Soweit ich weiß, ist es auch möglich, C oder C++-Code von Rust aufzurufen. Und das ist das ermöglicht einem Entwickler nicht zu 100% in Rust zu programmieren, vielleicht am Anfang. Man kann hoffentlich bestehende Algorithmen, Bibliotheken wiederverwenden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wird die Aufnahme und die Vorliebe für die Sprache etwas beschleunigen. Stimmt das und wie funktioniert das?
Wird sehr häufig gemacht, also in ganz vielen Projekten. Es geht in beide Richtungen. Also Rust kann man aus C aufrufen und andersrum. Rust verwendet an dieser Stelle einfach das CABI, also das Interface, das C eh schon anbietet.
Okay.
C++ berühmterweise hat kein Plattform-ABI, deswegen ist das an der Stelle ein bisschen schwieriger, aber da kann man sich außen rum arbeiten. Wird allerdings gerade dadurch, da kommen wir wieder zurück, wo kommt Rust her? Aus Mozilla. Inzwischen sind viele Komponenten in Firefox in Rust. Entsprechend sind das gesamte Tooling da außenrum auch gepflegt, auch vom Rust-Projekt gepflegt. Es gibt zum Beispiel ein Tool namens BindGen, das diese Bindungen dann halt auch generiert, an dem wir auch beteiligt sind. Das geht sehr fluffig. Generell sehen wir häufig, dass Leute eigentlich anfangen, gerade mit dieser anderen Richtung, also ich habe ein C-Programm, aber ich habe zum Beispiel eine Bibliothek, die problematisch ist und insbesondere Probleme hat, die Rust adressiert. Ich nehme jetzt ein Beispiel nicht aus dem Mikrocontroller-Bereich, aber zum Beispiel für Webbrowser war es lange Zeit so, dass das erste Einfalltor für Sicherheitslücken zum Beispiel Bilderbibliotheken sind, libpng oder so.
Okay.
Und die lassen sich aber relativ einfach ersetzen, weil einfach Daten rein,
ja, genau. Per
Funktionsaufruf, Bild kommt zurück.
Ja.
Und die wurden dann häufig als allererstes ersetzt, weil es klares Interface, sehr einfache Interaktion, da kann man gut mit anfangen.
Ja.
Und das ist auch das andere, gerade wenn wir halt so Adoptionsprozesse sehen, wenn ich jetzt libpng in C durch libpng in Rust ersetze, habe ich auch den guten Punkt, ich habe zwar ein Problem, aber wenn ich mit dem Rust-Projekt absolut nicht zurechtkomme, dann kann ich immer noch zurück.
Ja, genau. Ja. Und das löst nicht nur mögliche Speicherprobleme, sondern auch eine Cyber-Security-Problem gleichzeitig.
Genau.
Ja. Super, also vielen Dank für die bisherige Einsichten, Florian, und wir kommen gleich zu dir zurück. Jetzt kommt unsere regelmäßige Rubrik auf eine Wellenlänge mit, in der ich unsere Gäste frage, wer aus unserer Industrie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie in die Welt der Technik eingestiegen sind. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Vorreiter der Technik für diese Show vorstellen. Die Programmiersprache C wurde in den 1970er Jahren von Dennis Ritchie entwickelt. Die Entwicklung der Sprache war eng mit der Entwicklung des Betriebssystems Unix verbunden. Zu dieser Zeit wurde Unix noch in Assembler-Sprache programmiert und musste für jeden neuen Rechner portiert werden. Ken Thompson, ein Kollege von Ritchie, hat die Programmiersprache B entwickelt und diese Sprache wurde als Basis für C benutzt. Die Sprache bekam neue Datentypen wie Arrays und Pointers, eine Standardbibliothek und zusammengesetzte Zuweisungsoperatoren. Ein weiterer Kollege von Ritchie, Dennis Kernighan, der die ersten Tutorials über C geschrieben hat, überzeugte ihn, zusammen ein Buch über die neue Programmiersprache zu schreiben. Ihr kompaktes Werk Programmieren in C, das oft nur als das K&R-Buch genannt wird, ist 1978 erschienen und bleibt bis heute das Nachschlagewerk für diese Programmiersprache. So Florian, mit wem fühlst du dich auf gleiche Welle?
Ja, also zuerst mal muss ich ja sagen, erstmal mit dir, das C ist revolutionär. Ich finde es sehr amüsant, dass man heutzutage C als Low-Level-Programmiersprache bezeichnet und früher war das Hochsprachen. Machen wir Hochsprachen?
Ja. Stimmt, ja.
Ja, also die zwei Leute, die ich mitgebracht habe, sind eher persönlich. Also erstmal, meine Eltern sind beide Programmierer. Ich bin in der ersten Generation Programmierer. Insofern war für mich, ich kann da nicht auf Helden zeigen und sagen, wegen denen bin ich in der Industrie.
Ja.
Das heißt, meine Mutter hat mir Pascal beigebracht und da sind wir auch beim ersten.
Schön.
Niklas Wirth an der Stelle. Nicht nur deswegen, dass Pascal so ein bisschen das war, womit ich irgendwie ein bisschen eingestiegen bin. Auch weil er immer sehr dafür stand, dass Simplizität auch ein Wert ist. Ich denke, das ist ein großes Problem, auch so ein bisschen in der Sprachentwicklung. Man kann viele Dinge tun und gerade, ich glaube, auch in der IT, wir können extrem viele Dinge tun und extrem viele Dinge erdenken. Und Niklas Wirth stand immer auch so ein bisschen dafür zu sagen, ja, aber überlegt euch auch, ob das nicht später, wenn Leute das dann weiterverwenden und in die Industrie bringen, jetzt schon Komplexitäten reinbringt, die wir später nur noch sehr schwer wieder rauskriegen. Also ein sehr, sehr weitsichtiger Mensch, auch ein sehr interessierter Mensch. Ich habe ihn leider nie getroffen. Es hätte aber fast stattfinden können, da ist so eine Pandemie dazwischen gekommen, weil, das habe ich auf der Ebene erfahren, er auch immer sehr interessiert war an Leuten, die in diesem Feld was Neues machen. Also es gibt dann ja so manchmal die alten Herren, die sagen, in den 70er Jahren haben wir das so gemacht, in den 80er Jahren haben wir so gemacht. Und was ich auch in der IT sehr mag, ist, dass gerade auch die Leute, die Programmiersprachen entwickeln und sich mit diesem Thema beschäftigt haben, wenn man so wirklich auf dem hohen Level unterwegs ist, wo die Leute diese Sprachen wirklich erfinden, das, was man so woanders in Programmier-Communities entdeckt, so dieses, wo man sich so stark damit identifiziert und die, ich habe früher viel Ruby gemacht hier, die einen machen Ruby und die anderen machen Python und da ist dann auch immer so ein bisschen
Krach dazwischen.
Und wenn man dann bei den Leuten sich die Leute anschaut, die diese Sachen wirklich erfinden und sich auf Summits treffen und so weiter, die sind mehr so, ah, spannend, was macht ihr da drüben?
Ja.
Genau, und ich glaube, Herr Wirt war da einer der Vorreiter. Zwar nicht immer so die erste Person, die man nennt, aber hatte da immer, ist da immer sehr gut mitgefahren.
Ja.
Der ist meine Nummer 1, ich habe nur Nummer 2 mitgebracht, wenn es okay ist.
Ja, ja, natürlich.
Und das ist meine Professorin in Data Retrieval, Professor Astrid Schmöcker-Schendt in Mannheim, die witzigerweise als Kontrastpunkt dazu uns Datenbanken mit Prolog beigebracht hat.
Okay.
Und das fand ich sehr beeindruckend und hat mir auch erlaubt, meine Firma vor Fabric Systems zu gründen. Wir haben damals Datenbankbetrieb gemacht. Insbesondere, weil sie gesagt hat, Datenbanken funktionieren, also Daten funktionieren immer gleich. Es geht darum, wie verhalten die sich miteinander und wie können wir das vorbereiten. Und ist da den ganz anderen Weg gegangen und hat eine eher nischige, sehr hohe Sprache, nämlich Prolog genommen. Um es zu sagen, damit kann ich euch erklären, wie diese ganzen Dinge alle zusammengehen, wie ihr das dann am Ende in SQL oder in GraphQL oder sonst wie alles schreibt. Mhm. GraphQL gab es damals noch nicht, aber jetzt einfach so als vorwärts, das kriegt ihr alles hin. Und wenn ich an meine Uni zurückdenke, war das der beste Kurs, den ich gehört habe. Und warum finde ich das interessant? Ich habe ja nebenher auch noch Datenbanken gehört, also SQL gelernt. Den habe ich total vergessen. Die Postgres-Doku gibt's. Mhm. Hallo Elefant.
Ja.
Das hat mir so viele Fundamentals beigebracht. Und es gibt so viel Kritik gegenüber Unis darüber, dass sie so hochlevelig sind und wenig industrienah. Und dieser Kurs war hochlevelig und wenig industrienah.
Mhm.
Aber hat mir so viel geboten, wenn man da rangeht mit, das gibt mir die Fähigkeit, mir 15 Datenbanken anzuschauen und mit all von diesen Datenbanken umzugehen, weil ich die Basics kenne und sie mir das auf diesem hohen Level sehr gut erklärt hat, ohne da jetzt besonders verkopft zu sein. Also sie hat es sehr gut motiviert. Warum mache ich das so? Ein super Kurs.
Fantastisch. Ja, ich finde es eine sehr schöne Geschichte und ich glaube, viele unserer Zuschauer werden deiner Auswahl auch zustimmen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Jetzt geht's weiter mit unserem Thema, die Programmiersprache Rust. So, Florian, danke, dass du hier bei uns geblieben bist, für die zweite Hälfte auch. Wir haben schon viel über Rust als Programmiersprache erfahren in der ersten Hälfte. Lass uns kurz einen Blick auf die Toolchain werfen. Wie wird ein Rust-Programm kompiliert und welche Unterschiede gibt es im Prozess im Vergleich zu C oder C++?
Also erstmal weniger. Also es ist natürlich eine andere Programmiersprache, Typsystem, Typ-Checking und so weiter finden im sogenannten Compiler-Frontend statt. Im Backend allerdings arbeitet LLVM, was ja auch das Basis-Toolkit für den Klang, CNC++-Compiler ist und alle Optimierung und insbesondere auch Code-Generierung findet vor allem dort statt, was auch, wenn man über die Programmiersprachen hinweg entwickelt, ein großer Vorteil ist, weil man teilt sich die Bugs, aber man teilt sich auch alles, was gut läuft.
Ja.
Was an Rust an der Stelle aber besonders ist, ist, dass der Rust-Compiler zusammen mit weiterem Tooling kommt. Also da ist ein Code-Linter dabei namens Clippy, da ist ein Code-Formatter dabei namens Rust-Format, ein Dokumentationstool, ein Tool zum Abhängigkeitsmanagement, also zum Herunterladen von Bibliotheken und gleichzeitig auch noch als Build-Tool. Also der ganze Build-Prozess von Rust wird gemanagt durch das Standard-Tool Cargo. Eine wichtige Sache dabei ist, all diese Tools arbeiten mit dem Rust-Compiler zusammen durch sein öffentliches Interface. Das heißt, wenn zum Beispiel Cargo nicht das ist, was man verwenden möchte, oder man zum Beispiel CMake oder andere Tools verwenden möchte, dann gibt es da durchaus Möglichkeiten zu sagen, okay, dann nutzen wir halt Cargo nur zum Runterladen der Bibliotheken. Der Bildprozess wird von was anderem gemacht. Also generell ist das Prinzip, wir shippen eine gut integrierte Toolchain und dann sorgen wir dafür, dass trotzdem diese Teile ersetzbar sind. Das ist eine ganze Menge Arbeit, an der Stelle auch dafür zu sorgen, dass das gut läuft. Wird aber auch an der Stelle regelmäßig gemacht. Features, die genutzt werden, sind generell in guter Qualität.
Ja.
Ein Tool habe ich noch vergessen. Wir liefern auch einen Standard IDE-Toolkit namens Rust Analyzer mit, das auch bei uns in der Firma entwickelt wird. Das ist unsere große Kontribution ans Rust-Projekt. Und genau, das kommt alles in einem, wird aber immer versioniert um den Rust-Compiler rum. Also man redet immer über Rust 1.81, aber worüber man eigentlich redet, ist diese komplette Kette.
Ja.
Eine letzte Sache, bevor ich es vergesse, die gesamte Toolkette ist schon immer für Cross-Kompilierung ausgerichtet. Also all diesen Tools ist bekannt. Ja, ich möchte zum Beispiel für einen ARMv7 Mikrocontroller Code generieren. Und das ist gut integriert über die ganze Kette hinweg.
Schön. Ja. So eine Schwierigkeit mit den C-Compiler, was ich festgestellt habe, als ich angefangen habe, C zu programmieren, war die kryptische Fehlermeldungen aus dem Compiler. Ja, mit der Zeit lernt man das. Man kriegt eine Fehlermeldung, aber lernt später, was es tatsächlich bedeutet, wo das Problem tatsächlich liegt. Es ist oft nicht genau in der Stelle, wo der Fehlermeldung aufgetaucht. So, welche Fehler kann ein Rust-Toolchain erkennen und sind sie besser so beschrieben? Ist es leichter, dann solche Probleme bei der Übersetzung zu beheben?
Also generell erkennt natürlich Rust alle Speichermanagement-Fehler an dieser Stelle, aber hat jetzt erstmal nichts mit Fehlermeldung zu tun. So funktioniert die Sprache. Was wir allerdings sehr früh festgestellt haben, ist, dadurch, dass, wie ich vorher erwähnt habe, halt Rust Konzepte hat, die sehr, sehr früh kommen und ein bisschen schwierig sind, ist es gut, Usern gute Fehlermeldungen zu geben. Und deswegen hat der Rust-Compiler substanzielle Code-Teile. Also ich habe mal in einem Vortrag gehört, knapp ein Drittel.
Wow.
Warum ich mich jetzt darauf beziehe, ist, es ändert sich dauernd, deswegen kenne ich die aktuellen Zahlen nicht. Die im Prinzip ein bisschen mehr Rust verstehen, um dann zu versuchen herauszufinden, was wollte der User eigentlich.
Mhm.
Einer der Gründe, woher das kommt, ist, es gibt ja die durchaus Programmiersprachen, die sagen, naja, ich erkenne grob, was hier gemacht wird und deswegen gleiche ich das an.
Mhm.
Das wird auf lange Sicht aber ziemlich schwierig, weil plötzlich muss man nicht nur die Sprache kennen, sondern man muss auch die Stellen kennen, an denen die Sprache selbst Regelbrüche betreibt. Und Rust nutzt da eine andere Strategie und sagt, wir sind eigentlich eine relativ rigide Sprache. Aber in dem Moment, in dem Fehler auftreten, versuchen wir das trotzdem zu diagnostizieren und dann möglichst gut dem User sagen, hey, übrigens, das ist jetzt, du wolltest wahrscheinlich dies.
Mhm.
Das Wichtige dabei ist, was betrachtet Fehlermeldungen, bei denen User verwirrt sind, als schlicht und einfach als Bug.
Ja.
Also wenn ihr mit Rust anfangt und ihr schaut euch eine Fehlermeldung an, ich habe keine Ahnung, was das mir jetzt eigentlich sagen wollte, gleich auf GitHub gehen, Issue, wird dann wahrscheinlich in 2-3 Compiler-Versionen gefixt.
Schön.
Ja.
Dann darauf wollte ich auch zurückkommen, weil aus dieser Rust-Toolchain habt ihr eine neue Toolchain namens Ferrocene entwickelt und auf den Markt gebracht. So Benutzer können eine Lizenz dafür erwerben, damit sie es nutzen können. Aber auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, Rust ist, oder wie wir schon erwähnt haben, Rust ist ein Open-Source-Projekt. Was ist der Unterschied dann zwischen deiner Toolchain und der, so wie es nennen, kostenlose Freebeer Toolchain?
Also Ferrocene ist auch ein Open-Source-Projekt. Erstmal an der Stelle, Ferrocene ist zwei Sachen. Das ist zuerst mal eine supported Toolchain. Das Rust-Projekt supportet die letzten 6 Wochen. Jede 6 Wochen wird ein Compiler released und Patches werden nur in ältere Versionen eingeführt. Das ist für verschiedene Organisationen nicht genug. Das ist eines der Angebote, das wir an dieser Stelle machen. Und das Zweite ist, wir entwickeln Ferrocene aktuell hin zu einem Toolchain-Profil, das zum Beispiel für Embedded-Entwicklung sehr gut geeignet ist. Also und noch weitere Tools out of the box kommen. Die zweite Sache ist, wir haben eine Safety-Zertifizierung für ISO 262, Automotive, für Industrie und seit diesem Montag für Medical. Wir releasen alle 3 Monate, also wir sind da sehr, sehr schnell unterwegs. Und ja, das zweite Sache, die besonders ist bei Ferrocene, ist, wir shippen den Rust-Compiler unmodifiziert. Also wir haben für diese Safety-Arbeiten nichts weiter gemacht als die zusätzlichen Überprüfungsarbeiten, Test Traceability, also welcher Test ist für welches Sprachfeature da und so weiter und so fort, die nach den Standards erlangt sind. Aber eigentlich haben wir nachgewiesen, dass die Test-Suite des Rust-Compilers völlig ausreichend ist für die höchsten Qualitätslevel der Entwicklung auch für sicherheitskritische Systeme, safety-kritische Systeme.
Ja.
Genau. Und in diesem Bereich platziert sich das Produkt.
Genau. So, wenn da es ein Open Source um ein Open Source Projekt handelt, so der Rust Toolchain und dann auf Ferrocene, ist es dann klar, dass wenn du einen Fehler findest, es wird sofort behoben, auch in der Open Source Version. So, was bringt es einer Organisation, eine Toolchain zu kaufen, wenn ich sowieso die verbesserte Version kriege irgendwann?
Wir beheben ja erstmal auch Fehler in älteren Versionen. Also wenn es denn probat ist. Also gerade diese komplexe Entscheidung, wie gehe ich jetzt, ich habe ein Fahrzeug auf die Straße gebracht und die Sachen wurden mit einem Compiler kompiliert von vor 2 Jahren. Da drin tritt ein Fehler auf. Wie gehe ich damit um? Und jetzt hat nicht unbedingt jede Firma, auf gutem Grund, ein Compiler-Engineer, insbesondere trainiert auf dem Rust-Compiler vor Ort. Wen frage ich jetzt insbesondere auch, um zu bewerten, sollte dieser Fehler auf der Compiler-Seite gefixt werden? Das kann ja substanziell sein. Also nehmen wir mal als Beispiel, wir hatten diesen Fall schon, wo eine Compiler-Optimierung fehlgeschlagen ist. Das war über den Sommer hinweg. Da haben wir 2 Versionen das zurückgeportet. Warum haben wir das zurückportiert? Weil es in 2 Zeilen fix war. Mhm. Manchmal sind das 5.000, 6.000 Zeilen. Da rät man dem Kunden dann doch lieber, naja, dann machen wir mal ein Code-Review, ob ihr in diesen Bug überhaupt reingelaufen seid. Weil wenn wir jetzt den Compiler substanziell anpassen, dann bauen wir unter Umständen Bugs ein, die ihr dann nicht kennt.
Ja.
Das ist das sogenannte Management of Known Problems. Also wir managen diese Probleme für Sie, gucken nach, was für Sachen sind denn auf dem Rust-Projekt aufgetreten und informieren dann entsprechend aktiv für alle Compiler, die wir im Support haben oder unter Umständen für Kunden, die halt noch länger im Support sind. Wir supporten so lange wie gewünscht.
Ja.
Dekaden, wie die Leute wollen. Und das ist der Service, den wir da anbieten.
Ja.
Als letztes noch Integration in zum Beispiel Betriebssysteme wie QNX, also die jetzt nicht so Mainline sind sozusagen. Also das Rust-Projekt macht insbesondere viel Linux, viel ARM, viel x86, Windows, macOS natürlich, aber das sind jetzt halt nicht gerade die Betriebssysteme, über die wir hier in diesem Raum reden.
Ja, genau, ja. Und für unsere Zuschauer, die vielleicht nicht verstehen, wie ein Compiler zustande kommt und wie es getestet wird. Du hast gerade gesagt, der klassische Rust-Toolchain ist gut getestet. Mhm. Viele Tests sind da und gute Abdeckung insgesamt. Bei Ferrocene, der mehr, wie du schon erwähnt hast, gerichtet ist an Embedded-Entwickler, was können wir uns vorstellen? Gibt es einen Raum voll mit Mikrocontrollers, wo alle Tests auf unterschiedliche Cores ausprobiert werden? Oder wie funktioniert das Testen?
Erstmal, das Testen funktioniert bei uns genauso wie im Rust-Projekt. Das Rust-Projekt ist an dieser Stelle innovativ. Ich würde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich kann dir sehr empfehlen, sich mal in die No Rocket Science Method to Software Quality einzulesen. Der folgen wir auch. Ganz zusammengebrochen ist es, wir sorgen dafür, dass niemals irgendwelche Tests fehlschlagen. Mhm. Das klingt radikal, ist aber eine sehr einfach einzuhaltende Metrik.
Ja, genau.
Ich muss da nicht in Prozenten reden, sondern schlicht und einfach alle Tests. Also natürlich können wir sagen, auf diesem Board macht dieser Test keinen Sinn Und deswegen ist er abgeschaltet, aber dann ist ja die Testsuite entsprechend gemanagt. Ja. Wir machen relativ wenig Tests mit Hardware in the Loop an dieser Stelle. Schlicht und einfach deswegen, wir sind ein Compiler und beim Compiler muss erstmal der Code-Generator laufen.
Ja.
Und deswegen rede ich eher selten über Boards, sondern eher so, ja, das ist ein Cortex-M, das ist ein Cortex-R. Mhm,
ja.
Was relativ interessant ist, weil wir müssen insbesondere dafür sorgen, dass wir Simulatoren haben, wo der Simulator den Core gut simuliert. Das ist ein Unterschied von dem, was dann die Prüfung entsprechend beim Kunden macht. Der Kunde sagt, ich habe dieses Board und auf diesem Board muss es laufen mit allen Bugs, die dieser konkrete Prozessor zum Beispiel in seiner Produktion hatte. Während wir eher sagen müssen, wir müssen dafür sorgen, dass das Tool auf keinen Fall Code generiert, der auf solchen Prozessoren nie landen darf. Das ist eine unterschiedliche Art von Testing. Entsprechend muss Testing auf beiden Seiten geschehen. Nur weil ich eine qualifizierte Toolchain habe, heißt es nicht, dass ich nicht in der Entwicklung später in solchen Interaktionen, ja, der Compiler geht davon aus, der Prozessor ist korrekt,
ja, genau.
Der Prozessor ist kaputt. Auch solche Sachen managen wir entsprechend. Das ist halt auch Teil des Supports, dann entsprechend durch diese Prozesse zu begleiten.
Ja.
Es ist da sehr wichtig, sich zu überlegen, also was bieten mir diese Sicherheitssachen im Detail?
Ja, du hast auch mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet, die Rust-Sprache erlernen möchte. Was sind die Gründe, die sie oft erwähnen für den Umstieg auf Rust und mit welchen Herausforderungen werden sie dann in der Regel konfrontiert bei diesem?
Die Gründe sind divers. Also die ersten Firmen, mit denen ich insbesondere gearbeitet habe, wenn es um physische Bauteile geht, kamen schlicht und einfach aus der Rechnung von, häufig shippen wir unsere Sachen irgendwo in eine Industrieanlage. Ich habe mal mit einem Solarzellenhersteller zusammengearbeitet, der einfach gesagt hat, jeder Bug kostet mich allein schon mal 8 Stunden Anfahrt und 8 Stunden Rückfahrt für denjenigen, der das Ding debuggt. Sind da gar nicht mal so, die kommen da nicht so aus, das Weiße Haus sagt hier irgendwas mit Security, was man immer auf LinkedIn liest, sondern was ich sehr schätze, ist, dass viele Leute eigentlich aus sehr pragmatischen Gründen kommen. Und das ist auch, denke ich, wichtig, wenn man so einen Programmiersprachenumstieg macht, dass das ist jetzt ein bisschen eine nervige Antwort auf deine Frage. Wir haben eine sehr schlechte Erfahrung mit Leuten, die einfach sagen, ja, Rust ist ein Hype, müssen wir unbedingt machen.
Okay.
Ja. Aber weil dann kommen ganz, ganz schnell schlechte Erfahrungen auf in dem Moment, in dem man dann wirklich in der Praxis feststellt, hier gibt es doch noch ein kleines Problem oder man kommt mit der Sprache nicht zurecht. Also dann hat man, also man sollte sich, auch wenn man jetzt sagt, das ist vielleicht eine Technologie, die wir uns mal anschauen sollten, sollte man doch tiefer reingehen und evaluieren und sagen, was bietet mir diese Technologie eigentlich und was sind die genau die Rolle, die sie bei uns spielen kann. Zuletzt, und das ist durchaus eine Sache, die wir entsprechend hören, ist inzwischen auch so, C und C++ werden langsam ein bisschen, also die Entwickler werden älter. Und man weiß nicht ganz, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Es kommen inzwischen viele Leute aus der Uni und haben Rust gelernt, aber kein C. Also da kommt auch durchaus Druck her. Und wir sehen inzwischen durchaus auch Bewegungen, dass Leute bei Firmen kündigen, um bei anderen Firmen Rust zu machen. Also gerade auch solche Gründe sind halt Gründe.
Ja.
Wie sehr man die jetzt, also man macht das immer gerne zu einer Drohgebärde.
Ja.
nur weil da jetzt mal jemand gekündigt hat und mal woanders hingegangen ist, das ist interessant zu beobachten, dass solche Sachen halt einfach schon stattfinden.
Das habe ich nicht erwartet.
Andersrum, und das haben Firmen jetzt schon festgestellt, Employer Branding.
Ja.
Schlicht und einfach. Wir machen moderne Sachen, wir machen auch was. Der interessante Punkt an dieser Stelle ist, dadurch, dass das halt aktuell noch eine Enthusiastensprache ist, kriegt man häufig sehr, sehr gute Leute, die halt sagen, ich bin sehr, sehr guter C++-Entwickler. Ich bringe mir als Hobby noch Rust bei. Dann kann man da häufig jemanden abgreifen, der diese Dinge sehr im Detail versteht und über die Rust-Schiene die Leute auch in die Organisation bringen. Dann ist natürlich das Problem, dann muss man auch liefern.
Ja, absolut.
Also die sind dann auch schnell wieder weg, wenn man ihnen im Bewerbungsgespräch Rust verspricht und 2 Jahre später wurde keine...
ist nichts passiert, ja, genau.
Genau. Genau, alles Dinge, die man dabei bedenken soll. Ich bin da großer Pragmatiker. Also wenn man keinen pragmatischen Grund angeben kann, dann tut es Technikorganisationen, glaube ich, nicht gut, da einfach mal auf eine neue Technologie zu schauen.
So, was wären dann deine wichtigen Tipps für ein Team, die auf Rust umsteigen wollen? Sollten sie die C-Bibliotheken zuerst aufbewahren und nutzen oder sollen sie lieber eine hundertprozentige Rust-Implementierung angehen?
Als Ingenieur natürlich wie immer, it depends. Das Wichtigste ist, sich für dieses Thema Zeit zu nehmen und nicht zu groß anzufangen. Den größten Fehler, den wir immer sehen, auch beim geschäftlichen Kunden, ist, so das klassische Rust-Projekt, das fehlschlägt, ist neues Team, neue Aufgabe,
neue Sprache.
Und dann hat man so drei Variablen. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man zwei von denen festhalten kann. Ich würde ehrlich gesagt in Rust einsteigen, über mit einem bestehenden Team und das unter Umständen aufzutrainieren mit externer Hilfe. Warum? Schlicht und einfach, ein internes Team hat üblicherweise schon ein gutes Vertrauensverhältnis zum Management und man möchte am besten Leute wählen, die halt auch bereit sind, sehr offen darüber zu reden, wie ist ihre Erfahrung, was ist gut, was ist schlecht. Also wieder die Pragmatiker, die einfach mal so ein Projekt 3-6 Monate durcharbeiten können und dann sagen können, okay, das hat gut funktioniert, aber auch ehrlich sind mit, das hat nicht funktioniert. Und dann kann man sich anschauen, warum hat es nicht funktioniert? Haben wir nicht genügend gelernt? Haben wir was nicht verstanden? Und das ist der andere Teil und das ist generell bei Technologieeinführung so. Man sollte da immer ein bisschen Fenster drum haben. Also an der Stelle was zu finden, was jetzt nicht unbedingt den härtesten Shipdate hat oder so, ist ganz gut, weil dann das Team und dem Team auch wirklich zu sagen, es ist auch okay, wenn er mal feststellt, hat jetzt nicht so gut funktioniert, sollte man vielleicht nochmal umschreiben mit dem, was wir gelernt haben und sich da einen Monat Zeit für zu nehmen. Und das Gute daran ist, das ist ja die zweite Programmiersprachen-Einführung, bei der ich im Prinzip mit dabei bin, vorher Ruby, unsere Industrie ist ja jung. Und was ich diesmal feststelle, ist, das Engineering Management ist auch bedeutend besser geworden bei solchen Adoptionsprozessen, da wirklich so eine Kurve einzubauen. Also im Prinzip empfehle ich immer, sollte in der Organisation bekannt sein, Rust ist wahrscheinlich eine Zukunftstechnologie. Also wenn dieses Bewusstsein da ist, dann würde ich auf der Management-Ebene sehr empfehlen, dann fangt jetzt an. Aber fangt hier an, nicht hier.
Ja, ja.
Und da sehen wir es immer fehlschlagen. Also wenn Firmen diesen Sprung machen und das sich nicht erlauben, da durchaus diese Kurve einzubauen, und das kann Jahre dauern. Es gibt einen sehr guten Vortrag über, wie die Einführung bei Microsoft für Rust stattgefunden hat. Und das war ein 5-Jahre-Projekt.
Wow.
Und die sind schnell. Aber das ist ein durchexerziertes Projekt und geplant. Und Programmiersprachen-Einführungen heutzutage sind geplante Engineering-Projekte.
Ja.
Und nicht, also es ist immer schön, wenn man solche Grassroots-Bewegungen hat.
Ja.
Das ist auch super, wenn man runter ins Engineering geht und sagt, Rust. Und alle so, ja, Rust. Wäre auch mal interessant. Ja, genau. Also dann ist diese Diskussion schon mal raus. Trotzdem sollte man da sehr bedacht mit um. Bedacht ist, glaube ich, das Richtige.
Ja, was ich interessant fand, ist, dass du es eine Technologieeinführung beschrieben hast, statt es nur als eine neue Sprache einzuführen, Programmiersprache einzuführen, zu betrachten. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das jeder berücksichtigen sollte. Unsere Zeit ist fast um, leider. Ich habe nur eine letzte Frage für dich. Du bist sehr gut in die Rust-Community integriert und siehst gerade, was abläuft und wer was macht und wie schnell alle auf Rust stürzen. Wie schnell wird es deiner Meinung nach, bis wir tatsächlich Rust als die Sprache in der Embedded-Community durchgesetzt haben?
Ich glaube, die Sprache in der Embedded-Community wird es einfach nie geben. Ich will der Frage nicht ausweichen. Ich glaube, wir reden da nur noch über Jahre.
Wirklich?
Meine Beobachtung, seit ich was mache, ist, Sachen bewegen sich ungemein schnell. Man kriegt das häufig öffentlich nicht so mit. Und es ist in der Embedded Community noch ein bisschen härter als in jetzt zum Beispiel, wenn man so den Cloud-Bereich anschaut. Also wenn man sehr im Rust-Projekt drin ist, kennt man halt die Leute von Amazon, Microsoft und Google und man kriegt dann natürlich immer über ein Bier mit, woran die arbeiten. Ja. Und dann dauert es normalerweise noch ein Jahr, bevor das irgendwo angekündigt wird. In der Embedded Community werden diese Produkte halt geshippt und nicht unbedingt eine große Keynote draus gemacht. Mhm. Insofern ist die Kommunikation da ein bisschen nicht ganz so offen. Deswegen finde ich diesen Podcast auch sehr gut, dass solche Themen sehr offen angesprochen werden. Wir sehen massive, große Projekte in dem Bereich. Bis es sich als Standardsprache durchgesetzt hatte, würde ich mal noch so sagen, 3 bis 5 Jahre oder so.
Ja, okay.
Also auf der Zeitlinie.
Ja, wow.
Was jetzt allerdings, und das möchte ich jetzt letztes noch sagen, nicht heißt, dass C und C++ weggehen werden, der Programmiersprachenbereich und allgemein Programmieren als eine Sache ist am Wachsen.
Ja.
Das ist nicht unbedingt ein Verdrängungswettbewerb, sondern mehr so, wie bewegen wir uns, den Schritt zum Anfang zu machen. Das ist am Anfang Tiobe erwähnt. Ja. Meine große Kritik an Tiobe ist so ein bisschen weniger, was sie machen, sondern wie es gelesen wird. Ja. Da reden wir ja über Prozentverschiebungen. Wenn man sich das mal absolut anschaut, sind häufig die Sprachen, die da noch so in 1-2% drin sind, Anteil, inzwischen Marktbereiche, wo Millionen Leute rumsitzen und diese Sprache programmieren. Und das muss man sich da sehr bewusst machen.
Ja, genau. Ich nutze es nur, um ein Gefühl zu kriegen, wo wir gerade stehen und ein bisschen so.
Und dafür ist es super geeignet.
Ja, klasse.
Gut. Genau.
Habt ihr das richtige Statistik ausgewählt?
Genau, also das ist ja immer die Statistiken werden gerne immer so fundamental kritisiert. Genau. Aber es gehört ja auch zu der guten Arbeit, an der stellt sich zu überlegen, okay, was sagt mir diese Statistik und was sagt mir vielleicht eine andere Statistik und das auch mal zu kreuzen.
Super. Vielen Dank, Florian. Es ist mir sehr gefreut, dich bei uns dabei zu haben. Und ich glaube, unsere Zuschauer werden deine Einsichten und Informationen zum Thema Rust sehr genießen. Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
So, das war's für diese Folge. Was haben wir gelernt? Die Embedded Community ist in der Regel relativ träge und bleibt bei dem Satz Never Change a Running System treu, indem sie die Programmiersprache C über 40 Jahre hinweg eingesetzt hat. Aber es bewegt sich was. Rust ist sehr gut für Mikrocontroller geeignet und hilft dabei, Programmierfehler wie Speicherzugriffsfehler oder Pufferüberläufe zu vermeiden. Immer mehr Mikrocontroller-Hersteller bieten Unterstützung für Rust an und Firmen wie Ferris Systems stellen eine hochwertige Toolchain sowie Support und Training zur Verfügung. Wenn ich wieder am Anfang meiner Embedded-Karriere wäre, würde ich definitiv Rust parallel zu C lernen. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meinen Gast Florian Gilke von Ferris Systems für seine Einsichten zum Thema Rust. Und damit ist die letzte Folge dieser Staffel zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören und die vielen E-Mails, die wir in den letzten Monaten erhalten haben. Wir versuchen, alle E-Mails zu beantworten und eure Ideen, wenn möglich, nächstes Jahr in der zweiten Staffel von Auf Draht umzusetzen. Wenn ihr Vorschläge für Gäste oder Themen habt, dann schickt uns bitte eine E-Mail an aufdraht@mause.com. Es ist auch nicht selbstverständlich, so einen Tech-Show moderieren zu dürfen. Deswegen möchte ich mich bei unserem Sponsor Mauser Electronics für das Vertrauen und die Unterstützung bedanken. Und obwohl ihr nur mich vor der Kamera seht, gibt es zahlreiche Leute, die hinter der Kamera stehen und tatkräftig zum Erfolg dieser Show beitragen. Ich danke euch allen recht herzlich. Was übrig bleibt, ist mich auch im Namen meines Gastes herzlich für Zuschauen oder Zuhören zu bedanken und zu sagen, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.